Ja, schönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid, dass ihr euch bei dem ja, besseren Wetter als in den letzten Wochen aufgemacht habt, hier ins dunkle Kino zu kommen, wo es doch jetzt einfach so schön hell ist abends und als auch ab und zu mal die Sonne scheint endlich. Schön, dass ihr da seid beim Mittwochsgottesdienst, beim, ich sag mal, Restart vom Mittwochsgottesdienst. Und ich weiß, wir sind 30 Minuten gegeben und damit ich das nicht ganz so überziehe, mache ich mal den Timer an. Genau, ich hoffe, ihr hattet schöne Pfingstferien, wenn ihr denn frei hattet, ich weiß es nicht. Also mein Sohn auf jeden Fall, der in der ersten Klasse ist, der hatte frei und wir waren für eine Woche im Urlaub in Südtirol. Und ja, bevor ich in den Urlaub gefahren bin, wurde mir gesteckt, und es war schon ein bisschen früher auch vom Jonas da hinten, dass ich die erste Predigt am Mittwochabend mache. Er wusste das irgendwie schon vorher, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie eine prophetische Gabe von dir, ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich dann auch davon erfahren, und auch wenn das ursprünglich, glaube ich, nicht so geplant war und etwas kurzfristig ist, habe ich mich gefreut, weil ich habe ja den Mittwoch 7 Jahre lang geleitet, und es ist Ironie des Schicksals, ich darf die Einleitung zum Philipperbrief machen. Genau, ja, wie ich schon gesagt habe, ich war mit meiner Familie im schönen Südtirol. Wer von euch war schon mal in Südtirol? Ah ja, schon einige. Also ich persönlich, wir sind jetzt das dritte Mal innerhalb von 4 Jahren da. Ich persönlich mag Südtirol sehr gerne. Also die Berge, trotzdem mediterranes Klima. Man kann sich auf Deutsch unterhalten. Und trotzdem hat man italienischen Flair, gutes Essen, schöne Natur. Ja, wenn du noch nie da warst, fahr mal hin. Wunderschön. Und was mir auch aufgefallen ist in den letzten Jahren, diese Region hier in Europa ist zumindest kulturell noch immer sehr christlich geprägt. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, wenn ihr mal da wart. Natürlich römisch-katholisch geprägt, aber ja, selbst auf Bauernhöfen und so weiter ist der christliche Glaube, der Glaube an den Herrgott, noch immer sehr verwurzelt, zumindest in der Generation, aus der ich komme und noch älter. Und damit sind wir eigentlich schon beim Thema, denn die Prägung, die Europa über die letzten knapp 2000 Jahre erfahren hat, war überwiegend eine christliche Prägung, die es so nie erhalten hätte, wenn Paulus nicht auf die Vision reagiert hätte, die Lukas uns in Apostelgeschichte 16 schildert. Die Gemeinde in Philippi war die erste christliche Gemeinde, und die meisten von euch wissen das vielleicht auch, auf europäischem Boden. Und Lydia, eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die erste Christin in Europa, von der wir zumindest wissen, laut der Apostelgeschichte. Und ich finde, ja, in gewisser Weise sind du und ich eine Frucht dieser ersten Gemeindegründung in Europa, auch wenn Gott natürlich in seiner Souveränität alle Möglichkeiten gehabt hätte, um Europa auch anderweitig mit dem Evangelium zu erreichen. Aber so ist es uns nun mal in der Apostelgeschichte 16 berichtet. Und ich möchte das einfach als Einleitung auch in den Philipperbrief einfach auch aufgreifen, so die Entstehung der Gemeinde nach Apostelgeschichte 16. Und Lukas berichtet uns in Apostelgeschichte 16 eben halt von den Umständen der Entstehung der Gemeinde. Und auch wenn das heute Abend vielleicht nicht eine klassische Predigt ist, sondern tatsächlich eine Einleitung in den Brief, möchte ich dich ermutigen, zuzuhören und dabei zu sein, weil ich glaube, dass es hilfreich ist, um den Brief und die nächsten Mittwoche einfach gut mitnehmen zu können und verstehen zu können, um was es im Großen und Ganzen geht. Also Paulus, der war nicht immer allein unterwegs, der ist unterwegs mit Silas und Timotheus, der genau genommen eigentlich auch ein Mitverfasser des Philipperbriefes war. Wir lesen das in Philipper 1, Vers 1. Paulus und Timotheus, Knechte von Jesus Christus, sind auf ihrer zweiten Missionsreise unterwegs, und während sie in der Türkei, heutigen Türkei, unterwegs sind, werden sie vom Heiligen Geist zweimal daran gehindert, in eine bestimmte Richtung sich zu bewegen auf dem Boden der heutigen Türkei. Also sie werden einmal daran gehindert, vom Heiligen Geist nach Richtung Asia zu gehen und einmal Richtung Bithynien. Und sie landen dann schließlich in der Hafenstadt Troas, wo Paulus, wie schon gesagt, nachts diese Vision hat, an die sich manche vielleicht euch auch noch erinnern können. Da hat er diesen Traum von einem mazedonischen Mann, also von der anderen Seite vom Ufer, der Paulus zuruft: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und hier setzt dann auch der erste Wir-Bericht in der Apostelgeschichte ein, Apostelgeschichte 16, Vers 10, so dass anzunehmen ist, dass nicht nur Paulus, Silas und Timotheus unterwegs waren, sondern dass der Arzt Lukas mit sogar auch dazugestoßen ist und sie zu viert unterwegs waren und dann mit dem Schiff rübergefahren sind nach Mazedonien. Und dann heißt es in Vers 10 auch, aufgrund der Vision von Paulus schlossen sie, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkünden. Dann nehmen sie das Schiff nach Mazedonien und reisen quasi ab, bis sie in Philippi ankommen. Und Philippi war eine römische Kolonie. Mazedonien war, soweit ich weiß, in 4 Bezirke unterteilt. Und Philippi war eine Hauptstadt sozusagen dieser 4 Bezirke von Mazedonien. Das heißt, dort galt römisches Bürgerrecht. Und dort wurde auch der Kaiser, dem Kaiser gehuldigt. Und da es scheinbar keine Synagoge gab in Philippi, sind Paulus und Co. am Sabbat an einen Ort, an einem Fluss gegangen, wo sie vermutet haben, zu dieser Zeit werden dort wahrscheinlich sich Juden versammeln und gemeinsam Gottesdienst feiern. Und dem ist dann auch so, da treffen sich ausschließlich scheinbar Frauen, gottesfürchtige Frauen, jüdische Frauen, aber auch Frauen, die sozusagen dem Gott Israels nachfolgen, an den jüdischen Gott glauben, auch wenn sie nicht jüdisch geboren sind. Und dann heißt es in Vers 14, und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu und der Herr tat ihr das Herz auf, so dass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Hier sehen wir auch, das ist eine übernatürliche Sache, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt, ist hier so explizit beschrieben, dass der Herr, also durch den Heiligen Geist sicherlich das Herz von ihr aufgetan hat und sie geglaubt hat an das, was Paulus gesagt hat. Und daraufhin wird nicht nur sie, glaube ich, sondern es heißt dann ihr ganzes Haus, was auch eine Umschreibung ist, eigentlich nach dem Alten Testament wie auch nach dem Neuen im Prinzip eigentlich auch für ihre ganze Familie, dass ihre ganze Familie zum Glauben gekommen ist und dass sie sich hat relativ zeitnah dann auch taufen lassen. Und so begeistert, wie sie dann ist von ihrem neuen Glauben, nötigt sie dann Paulus, Silas, Timotheus und Lukas bei ihr zu bleiben. Und sie sind wohl dann auch mehrere Wochen da gewesen und sind eines Sabbats wieder dann auf dem Weg zur Gebetsstätte, wo sie sich auch getroffen hatten, wollen wahrscheinlich Gottesdienst gemeinsam feiern oder eben halt andere jüdische geprägte Menschen aus Philippi erreichen mit dem Evangelium. Und da begegnet ihnen eine Frau, die durch einen Geist, die besessen ist, durch einen Geist, der nicht von Gott kommt, eine Wahrsagerin, die ja ihren Herrn viel Geld eingebracht hat durch das, was sie gemacht hat. Die begegnet ihnen dort und die sagt, und das steht explizit da, über mehrere Tage hinweg läuft sie hinter ihnen her und lässt nicht locker und schreit über sie aus, also steht auch, dass sie gerufen hat, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkünden. Das ist ja soweit richtig, Amen, hat Paulus wahrscheinlich auch dazu gesagt, ne? Hat hier ein Megafon sozusagen, was direkt auf ihn hingewiesen hat, aber das ging halt über mehrere Tage hinweg, bis Paulus irgendwann wahnsinnig geworden ist. Also wahrscheinlich, ne, ich kann mir das mit kleinen Kindern gerade immer so gut vorstellen, die hängen an deinem Bein und wollen irgendwas von dir und das geht dann die ganze Zeit. Und irgendwann war bei Paulus dann auch Schluss, dass er es nicht mehr ertragen konnte, weil sie das viele Tage hindurch dann tat. Und dann dreht er sich um und treibt ihr im Namen von Jesus Christus diesen Geist aus. Als Konsequenz sind ihre Arbeitgeber nicht glücklich, nicht begeistert, weil sie eben nicht mehr so viel Geld mit ihr verdienen konnten oder kein Geld mit ihr verdienen konnten, bringen falsche Anschuldigungen gegen Paulus und Co. vor. Sie sagen, sie verkündigen Gebräuche, die Römern verboten sei, und sie werden dann vor die Prätoren, vor die Statthalter in Philippi geführt. Und es kommt, wie so häufig in der Apostelgeschichte, zu einem Volksaufstand in Philippi. Und die Männer und Paulus und die Männer werden entkleidet, also die müssen teilweise halber nackt gewesen sein und werden ohne irgendwie rechtsmäßig nach römischem Recht verurteilt gewesen zu sein, ausgepeitscht oder mit Ruten geschlagen, kann beides bedeuten, und danach ins Gefängnis geworfen, wo sie sicher verwahrt werden sollen, also Füße sogar in dem Block haben und sich quasi gar nicht bewegen konnten. Und ich finde passend, wenn ihr den Philipperbrief schon mal gelesen habt, ich denke, die meisten von euch haben das getan, aber passend zum Inhalt auch des Philipperbriefes heißt es dann in Vers 25 in Apostelgeschichte 16, dass Paulus und Silas um Mitternacht beteten und Gott Lob sangen und die Gefangenen hörten ihnen zu. Finde ich So passend zum Philipperbrief, weil, wie die meisten von euch wissen, der Philipperbrief selber auch aus einer Gefängnissituation von Paulus geschrieben ist. Und dann, kurze Zeit später, kommt es zu einem Erdbeben, das Gebäude wird in den Grundfesten erschüttert, die Türen öffnen sich, wie durch ein Wunder werden die Fesseln von allen Gefangenen gelöst und auch alle Türen geöffnet. Und nachdem der Kerkermeister das mitbekommt, will er sich umbringen, weil er denkt, die Gefangenen sind geflohen. Und nach römischem Recht war es auch so, dass er quasi mit seinem Leben dafür verantwortlich war, dass die Gefangenen Gefangenen bleiben. Er möchte sich dann eben umbringen. Und Paulus bemerkt das, hindert ihn daran. Und ja, der Kerkermeister ist einfach überwältigt von dem, was geschehen ist, und fragt dann, was er tun muss, um gerettet zu werden. Und Paulus gibt ihm die einfache Antwort: Glaub an Jesus und du und dein Haus wirst gerettet werden. Und sie verkünden ihm dann näher das Evangelium und er und sein Haus kommen zum Glauben an Jesus Christus, das heißt seine ganze Familie, und es geschieht, was nur das Evangelium bewirken kann. Ich finde sowas immer so krass, wir lesen da so schnell über ihn weg, aber das ist so krass, was das Evangelium bewirkt. Da war eben gerade noch jemand, der hat ja sie in den Block gelegt und da war dafür verantwortlich, dass ja niemand aus dem Gefängnis entkommt, war wahrscheinlich auch eine etwas härtere Persönlichkeit, die so verantwortlich ist für ein Gefängnis damals in der Antike. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 16, Vers 33 bis 34, und der Kerkermeister nahm sie zu sich, also das heißt, hat sie in ihr Haus auch dann aufgenommen, in jener Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen, also ne, die werden richtige Wunden gehabt haben durch das Schlagen. Und er ließ sich auf der Stelle taufen und all die Seinen, also sein ganzes Haus, und er führte sie in sein Haus und setzte ihnen ein Mahl vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Da sehen wir auch wieder so diese Frucht von dem, was Gott in deinem Herzen von einem Menschen tut, vom Herzen der Bekehrung. Da ist eine tiefe Freude da, die auch eine Auswirkung hat auf das praktische Leben mit dem Nächsten. Ja, er erkennt, dass das Unrecht war und begegnet ihnen in der Liebe Jesu. Und dann am nächsten Tag sollen sie heimlich aus dem Gefängnis entlassen werden, aber Paulus erinnert die Leute, die ihn sogar haben auspeitschen lassen, die von dem Statthalter geschickt wurden, daran, dass sie auch römische Bürger sind und ohne Gerichtsurteil ins Gefängnis gelegt worden und geschlagen worden und dass das eigentlich mal gar nicht geht und dass mal die Prätoren selber hierher kommen sollen, um sie gefälligst aus dem Gefängnis zu führen. Und die kriegen dann, als sie das hören, Panik, als sie feststellen, oh, wir haben missgebaut, das waren römische Bürger. Sie kommen zu Paulus, entschuldigen sich und bitten ihn höflich, wahrscheinlich, die Stadt zu verlassen. So, also versuchen ihn auch dann schnell abzuschieben. Und Paulus und seine Männer besuchen dann erneut Lydia, ermutigen sie weiter, im Glauben zu bleiben und ziehen dann weiter nach Thessalonich. Und da wird uns auch bestätigt im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 1 bis 2, von dem wir gerade gehört haben. Da schreibt uns Paulus dann, denn ihr wisst selbst, schreibt er an die Thessalonicher Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkünden unter vielem Kampf. Das heißt, direkt im Anschluss auch auf der zweiten Missionsreise, direkt im Anschluss von dem, was in Philippi passiert ist, berichtet uns auch hier der Thessalonicher Brief, wo sie viel gelitten haben in Philippi, hat sie trotzdem Mut und Freude und Befähigung durch den Heiligen Geist, auch in Thessalonich das Evangelium zu verkündigen. Dann, zweitens, zum Ort der Abfassung des Philipperbriefes. Wie ich schon gesagt habe, Paulus ist in Gefangenschaft. Und ich finde es persönlich eine spannende Koinzidenz, dass Paulus während dem Gründungsprozess der Gemeinde in Philippi im Gefängnis war und auch während der Abfassung des Philipperbriefes im Gefängnis ist. In Philipper 1, Vers 7 lesen wir zum Beispiel, es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Also er spricht davon, dass er gefangen ist, in meinen Fesseln. Könnt ihr auch dann in Vers 12 bis 14 lesen oder in Kapitel 4, Vers 22. Und wir auch damals, während dem Gefängnisaufenthalt, während der Gründung der Gemeinde, wo Paulus, Silas Gottlob preisen und beten, nachdem sie geschlagen wurden und im Gefängnis sind, ist auch der Philipperbrief finde ich, ein außergewöhnliches Zeugnis des Lobpreises im Leid. Ein außergewöhnliches Zeugnis des Lobpreises im Leid. Paulus schreibt einen freudigen und ganz und gar, bisschen altdeutsch formuliert vielleicht, unverzagten Brief aus dem Gefängnis. Das ist ein richtiges Zeugnis, dieser Brief. Und es wird deutlich, dass er während dieser Gefangenschaft deutlich mehr Freiheiten zu genießen schien, als damals in Philippi selbst, wo seine Füße und die von Silas und vielleicht auch von anderen dann im Block sogar gelegt wurden. Was ein Grund, guter Grund ist, anzunehmen, dass Paulus den Brief während seiner Gefangenschaft in Rom geschrieben hat, von der uns am Ende der Apostelgeschichte in Kapitel 28 berichtet wird, wo Paulus sogar eine eigene Mietwohnung hatte, wo er Gäste empfangen konnte, das Evangelium an andere weitergeben konnte. Und ganz am Ende heißt es dann auch in der Apostelgeschichte Vers 30 bis 31, Paulus aber blieb 2 Jahre in seiner eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen, und er verkündigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit und ungehindert. Und dazu passend heißt es in Philipper 1, in den Versen 12 bis 14, ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind, so dass meine Fesseln in Christus im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden sind und dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln und viel mehr wagen, das Wort Gottes oder das Evangelium ohne Angst, ohne Furcht zu reden oder zu predigen. Und auch in Philipper 4, Vers 22 heißt es, ganz am Ende vom Brief, es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers, also besonders diejenigen, die an Jesus glauben, die aus dem Haus des Kaisers stammen. Und da steht im Griechischen tatsächlich auch das Wort wörtlich so da, also dass es aus dem Haus des Kaisers ist. Aber diese Bezeichnung Haus des Kaisers kann sich, so wie auch das Wort Prätorium, was wir in Kapitel 1 lesen, auch auf einen anderen Standort beziehen und muss nicht zwingend Rom meinen. Das Haus des Kaisers kann auch andere leitende Institutionen bezeichnen. Und hinzu kommt, dass Paulus, wie wir hier auch sehen, die Freiheit hatte, oder wie wir dann im Philipperbrief vielmehr sehen später, dass er die Freiheit hatte, Epaphroditus oder Timotheus zu empfangen und auch wieder zu entsenden, was auch für den Römerbrief spricht. Und ähnlich wie auch in Rom macht der Philipperbrief deutlich, dass Paulus entweder vor dem Tod steht, kurz vor dem Tod, oder freigelassen werden sollte. Und Paulus ist sich dem auch bewusst, dass er sterben könnte, aber er denkt auch relativ zuversichtlich, dass er freikommen wird. Lesen wir auch im Philipperbrief. Es gibt allerdings auch gute Gründe, die gegen eine Abfassung in Rom sprechen, denn Paulus spricht im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 23 davon, dass er sehr oft für seinen Glauben an Jesus in Gefangenschaft geraten ist. Und selbst in der Apostelgeschichte 23 und 24 berichtet Lukas uns von einer 2-jährigen Gefangenschaft an dem Ort Caesarea. Und aufgrund der im Philipperbrief angesprochenen geplanten Reisen, die er so anspricht in dem Brief, die Kommunikation, die zu bewältigen war, und die Zeit, die es dafür gebraucht hat, auch die Entfernung, die Philippi zu Rom hat, von daher kann man auch annehmen, dass Paulus vielleicht örtlicher näher an Philippi in Gefangenschaft war als in Rom. Wobei man sagen muss, Caesarea zum Beispiel ist örtlich noch weiter entfernt von Philippi als Rom. Außerdem erfahren wir im Römerbrief, dass das eigentliche Reiseziel von Paulus nach einer möglichen Freilassung in Rom ursprünglich Spanien war und nicht Philippi. Und im Philipperbrief spricht er davon, dass er, wenn er freikommt, gerne die Philipper sehen will und sie besuchen möchte. Und auch wenn Ephesus nicht explizit als Ort einer Gefangenschaft im Neuen Testament erwähnt wird, nehmen einige Theologen an, dass Ephesus gegebenenfalls der Ort der Abfassung des Philipperbriefes war. Wenn ihr euch an Ephesus erinnert, Paulus war dort auch 3 Jahre lang aktiv und berichtet uns selber dann im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 9, Kapitel 15, Vers 32 und 2. Korinther 1, Vers 8 bis 9 von den Umständen, die gut in die Situation des Philipperbriefes passen würden und vielleicht auch eine Phase von Gefangenschaft beinhaltet haben könnten. Das heißt, je nachdem, von wo aus Paulus diesen Brief geschrieben hat, oder beziehungsweise Paulus und Timotheus diesen Brief geschrieben haben, ist anzunehmen, dass er zwischen 55 bis 62 nach Christus geschrieben wurde. Wenn er in Rom geschrieben wurde, etwas später, Caesarea dann etwas früher und Ephesus wäre so um 55 nach Christus. Dann drittens zur Authentizität und zum Inhalt des Philipperbriefes, zur Verfasserschaft. Ich finde das immer ganz spannend, auch in so eine historisch-kritische Einleitung zu schauen von Theologen, die eine andere Meinung zur Vertrauenswürdigkeit der Schrift haben. Es ist interessant, der Philipperbrief, so bei dem wird eigentlich die paulinische Verfasserschaft grundsätzlich eigentlich anerkannt. Der wird nicht angezweifelt. Und ich persönlich finde es auch immer spannend, sich mit außerbiblischen Zeugnissen zu beschäftigen, um die Vertrauenswürdigkeit oder Authentizität der Bibel zu bestätigen. Und so gibt es einen uns erhaltenen Brief an die Gemeinde in Philippi von einem Kirchenvater, und zwar von dem Kirchenvater Polycarp von Smyrna. Der hat gelebt von ca. 70 bis 155 nach Christus. Und Polycarp drückt in diesem Brief seine Freude über die Gastfreundschaft der Philipper aus, die Ignatius auf seinem Weg Richtung Rom zum Martyrium aufgenommen haben und ihm im Glauben ermutigt haben. Und er preiste für ihren starken Glauben, den sie noch immer haben und den sie als Grundlage bekommen haben durch die Predigt von Paulus und seine Briefe, die er an sie geschickt hat. Und dann lesen wir von Polycarp von Smyrna, wann er den Brief geschrieben hat, können wir nicht genau sagen, auf jeden Fall später, nach dem Philipperbrief. Er schreibt dort: Brüder, nicht ich selbst habe es mir herausgenommen, euch dies über die Gerechtigkeit zu schreiben, sondern ich tat's, weil ihr mich dazu aufgefordert habt. Und dann sagt er: Denn weder ich noch sonst einer meinesgleichen kann der Weisheit des seligen und berühmten Paulus gleichkommen, der persönlich unter euch walte und die damaligen Leute genau und untrüglich unterrichtete im Wort der Wahrheit, der auch aus der Ferne euch Briefe schrieb, durch die ihr, wenn ihr euch genau darin umseht, erbaut werden könnt in dem euch geschenkten Glauben. Ich persönlich finde sowas immer spannend, weil das historisch einfach so zusammenkommt. Also Polycarp bestätigt uns hier, dass Paulus, erstmal auch spannend, in eine andere Kategorie Schreiber fällt als er selbst oder sonst irgendjemand anders. Er meint damit, dass Paulus ein Apostel war, berufen von Jesus Christus, inspiriert durch den Heiligen Geist und deswegen in eine ganz andere Kategorie fällt als den Brief, den er jetzt zum Beispiel an die Philipper schreibt. Dann sagt er zweitens, dass Paulus persönlich in Philippi war. Drittens sagt er, die Philipper wurden einst von ihm persönlich im Glauben und im Evangelium unterrichtet. Und viertens, Paulus habe ihnen Briefe, plural, mehrere Briefe geschrieben, durch die sie heute immer noch im Glauben erbaut werden können. Und ja, vielleicht fällt euch auch hier auf oder ist euch direkt aufgefallen, Polycarp spricht von mehreren Briefen, die Paulus den Philippern geschrieben hat. Wenn ihr in euer Inhaltsverzeichnis der Bibel schaut, ins Neue Testament, dann wisst ihr, es gibt nur den einen Philipperbrief. Es gibt nicht erste Philipperbrief und zweite Philipperbrief, wie von den Korintherbriefen, wovon es wahrscheinlich auch drei gab. Und mein früherer neutestamentlicher Professor, der hat immer etwas überspitzt dazu gesagt, nicht alles, was die Apostel schrieben, war auch inspiriert, zum Beispiel nicht jede Einkaufsliste. Wahrscheinlich war ein Brief natürlich schon etwas Gewichtigeres, aber Gott in seiner Souveränität hat uns diesen einen Brief gegeben und dieser eine Brief ist uns erhalten, aber der, finde ich, hat es in sich. Wenn ihr nur an Kapitel 2 zum Beispiel denkt, an den Christus-Hymnus, der davon spricht, wie Jesus sich erniedrigt hat, gedemütigt hat für uns und dass Gott ihn erhöht hat und dass sich jedes Knie vor ihm beugen wird. Oder ja, man könnte eigentlich durch mehrere Verse oder Versabschnitte im Philipperbrief durchgehen und ihr würdet sagen, boah ja, die Verse kenne ich sehr gut, die habe ich schon oft gehört oder die sind einfach gut in meiner Erinnerung. Bemerkenswert ist zum Inhalt und Anlass des Briefes, bemerkenswert am Philipperbrief ist, dass Paulus eine außergewöhnlich gute Beziehung zu den Philippern gehabt zu haben schien. Und das hat natürlich auf Gegenseitigkeit beruht. Und dann kann Paulus auch direkt am Anfang vom Brief schreiben in Vers 3 bis 5 und dann in Vers 8. Und das sagt er so am Anfang nicht immer. Er sagt, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke, dankt er Gott, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Und dann in Vers 8, denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen oder wie mich nach euch allen verlangt in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Oder dann später in Kapitel 4 in Vers 1 spricht er von meinen geliebten und ersehnten Brüdern oder Geschwistern, meine Freude und meine Krone. Das sagt er zu den Christen in Philippi, meine Freude und meine Krone. Also gewichtige Worte, die Paulus da für sie hat. Und dass Paulus und Timotheus schon in Vers 1 sowohl von Aufsehern als auch Diakonen sprechen, sie adressieren diesen Brief an alle Heiligen in Philippi und an alle Aufseher und Diakone, Aufseher, Episkopoi, also ja, diejenigen, die verantwortlich waren für die Leitung der Gemeinde, interessanterweise auch nicht einer, nicht ein Bischof sozusagen, der oder ein Pastor, sondern mehrere. Und er schreibt auch an mehrere Diakone, was chronologisch spätestens dann auch 10 Jahre nach der Gründung der Gemeinde von Paulus dann geschrieben wurde. Und was auch davon zeugt, dass die Gemeinde in Philippi gesund gewachsen ist. Da sind mehrere Leute in Verantwortung getreten, da haben mehrere Leute Verantwortung für die Gemeinde übernommen als Pastoren und als Diakone. Und wenn wir den Brief lesen, dann stellen wir fest, dass Paulus die Philippa quasi kaum in seinem Brief tadelt. Es gibt eine Stelle, wo er zwei Personen in Philippi direkt mit Namen erwähnt, das macht Paulus ja nicht oft, aber er erwähnt in Kapitel 4, Vers 2 bis 3 Evodia und Syntyche, die in Einheit miteinander leben sollen, aber im nächsten Satz sagt er dann auch schon wieder über sie, dass sie mit ihm gemeinsam für das Evangelium eingetreten sind und er sagt in dem Sinne nichts groß Negatives über sie. Im Gegenteil, Paulus hat eigentlich nur positive Erinnerungen auch an das Geben von den Philippern, so dass er in Kapitel 4 Vers 15 bis 16 zum Beispiel Folgendes sagt. Und da gibt es auch eine Parallelstelle, wenn ihr euch mitschreibt, in 2. Korinther 8, Vers 1 bis 5. Also Philipper 4, Vers 15 bis 16. Und ihr Philipper wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Damit sagt er, keine Gemeinde, die ich bis dahin gegründet hatte, hat mich in Mazedonien unterstützt finanziell, sondern nur ihr. Denn auch in Thessalonich habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt, sagt Paulus. Und auch jetzt im Philipperbrief, wenn man den Philipperbrief liest, haben die Philipper Paulus in seiner Notlage finanziell unterstützt und auch personell, indem sie den Epaphroditus zur Unterstützung und als Beistand für ihn gesandt haben. Denn wir erinnern uns, Paulus war während der Abfassung des Briefes in Gefangenschaft. Und dennoch ist es ein Brief der Freude. Das Wort kommt insgesamt 14 Mal im gesamten Brief vor, als Nomen und als Verb. Und am besten drückt es Philipper 4, Vers 4 aus. Ne? Freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Und das ist bemerkenswert, denn wenn wir den Philipperbrief lesen, dann sehen wir, dass viele Umstände, die in diesem Brief erwähnt werden, gegen diese Freude sprechen. Paulus ist erstens im Gefängnis und damit eingeschränkt in der Verkündigung des Evangeliums. Es gibt Leute, die das Evangelium dazu benutzen, um Paulus das Leben schwer zu machen, zwar auch das Evangelium verkündigen, aber irgendwie in einem Wettstreit mit dem Paulus sind und ihm schaden wollen. Zweitens, Paulus ist bedrängt und weiß nicht, ob er leben wird oder sterben wird, ob er freikommen wird. Drittens, genauso geht es auch den Philippern. Auch die sind von außen verfolgt und bedrängt. Und viertens, der Epaphroditus, den sie ihm gesandt haben, um ihn zu unterstützen, ist bei dieser Aufgabe so krank geworden, dass er beinahe gestorben wäre. Und so ist der Philipperbrief ein starkes Zeugnis dafür, dass wir als Christen unsere Freude, unsere Zufriedenheit, unsere Hoffnung nicht von unseren Umständen abhängig machen, sondern unsere Freude, wie es so häufig heißt im Philipperbrief, im Herrn haben. Nicht in unseren Umständen oder in irgendwelchen anderen Dingen, sondern im Herrn. Und auch die augenscheinlich schwierigen Umstände, von denen man denken würde, ganz im Gegenteil, dass sie negative Konsequenzen haben würden, haben Paulus und den Philippern zum Besten gedient, wie wir auch in Römer 8, 28 mehrfach jetzt auch gehört haben am Sonntagmorgen. Sie haben das Evangelium nicht gehindert, sondern sogar gefördert. Wie Paulus in Vers 12 im ersten Kapitel sagt, habe ich schon vorgelesen. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Das würde man auf den ersten Blick sicherlich nicht denken, wenn Paulus ins Gefängnis kommt. Und das Krasse ja auch, dann in Vers 14, sogar die anderen Christen, die nicht im Gefängnis waren, wurden durch das, was Paulus geschehen ist, sogar noch ermutigt, noch viel mehr in Freiheit das Evangelium weiterzusagen. Damit würde man vom natürlichen Menschenverstand her auch nicht rechnen. Es gibt also noch ein größeres Gut als persönliche Sicherheit, ein konfliktfreies Leben oder materiellen Wohlstand, nämlich die Förderung des Evangeliums. Und dazu sind die Philipper berufen und dazu sind auch wir berufen. Das ist auch etwas, was durch den Brief durchscheint, gemeinsam für das Evangelium einzustehen und dafür auch zu kämpfen. Das ist auch ein Kampf. Und dafür gibt Paulus in dem Brief auch praktische Vorbilder und Beispiele, nämlich sich selbst in seinen Umständen, in denen er ist, unabhängig von seinen Umständen, Jesus verherrlichen zu wollen, auch indem er ihnen den Brief schreibt. Dann der Epaphroditus, der sein Leben riskiert hat, um Paulus zu unterstützen und sein Leben fürs Evangelium eingesetzt hat. Oder Timotheus, der von Paulus erwähnt wird, der, wo er explizit sagt, sich nicht nur um sich selbst dreht, nicht das Seinige sucht, sondern eben das der anderen und sich fürs Evangelium einsetzt. Und ultimativ natürlich dann Jesus Christus in Philipper 2, der sich selbst gedemütigt hat, um andere zu erhöhen, um anderen Gutes zu tun, um andere zu erlösen. Das sind so die praktischen Vorbilder und Beispiele, die Paulus dann im Philipperbrief gibt. Damit sind wir bei 30 Minuten. Einmal vielleicht nochmal so abschließend, wenn auch etwas technisch heute Abend. Kurz und knapp, einfach zusammenfassend nochmal der Anlass des Philipperbriefes, damit ihr für nächsten Mittwoch so richtig das auf dem Schirm habt und vorbereitet seid. Also die Philipper hatten von der Notlage von Paulus gehört, haben davon erfahren. Sie haben den Epaphroditus zu ihm gesandt, um ihn finanziell und personell zu unterstützen. Und während dieser Aufgabe ist der Epaphroditus schwer erkrankt, fast gestorben. Und die Philipper haben irgendwie davon mitbekommen. Wie genau, wissen wir nicht, aber es scheint durch den Brief durch. Paulus sendet ihn deshalb wieder an sie zurück, auch auf seine Veranlassung, weil er will den Philippern zeigen, dass er wieder gesund ist. Und wahrscheinlich hat Paulus auch in diesem Zuge ihm den Brief mitgegeben. Und wahrscheinlich war Epaphroditus auch derjenige, der den Brief das erste Mal dann eben halt den Philippern übergeben hat, weil er sie wissen lassen wollte, dass er wieder gesund ist und so ihre Nerven beruhigen wollte. Und drittens, Paulus will seine Dankbarkeit für ihre Unterstützung natürlich auch ausdrücken. Das lesen wir im letzten Kapitel, Kapitel 4, Vers 14 bis 18. Und Paulus will ihn auch durch den Brief selber einen Update geben, wie so ein Newsletter, über seine eigenen Umstände und sie allerdings auch in ihren schwierigen Umständen ermutigen, weil sie auch Verfolgung für ihren Glauben erleiden. Und fünftens, Paulus will selbst zu ihm kommen, sollte er freikommen, hofft aber vorerst, Timotheus senden zu können. Und er bereitet sich auf diese Sendung von Timotheus vor, um zu erfahren, wie es den Philippern jetzt geht. Genau, es gibt noch weitere Anliegen des Briefes. Wenn wir da Vers für Vers durchgehen, werden wir denen begegnen, falsche Lehre oder auch Einheit. Aber die oben genannten, das ist so der Background, die grundsätzlichen Hintergründe für den Philipperbrief. Da sage ich jetzt Amen und bin bei 33 Minuten und bete noch mit uns. Jesus, wir danken dir für den Philipperbrief. Wir danken dir dafür, dass es ein Brief ist, der uns herausfordert, aber der auch einfach so durchscheinend ist mit Freude, egal in welchen Umständen wir sind, eine Freude im Herrn zu haben, eine tiefe Freude, die unabhängig ist von dem, was uns gerade begegnet, mit was wir gerade konfrontiert sind. Und ich bete darum, dass der Philipperbrief wirklich ein Segen sein darf, auch für unsere persönlichen Umstände, in denen wir uns gerade befinden, wo wir zu ringen oder zu kämpfen haben im Glauben oder einfach herausgefordert sind, dir treu zu sein, dir nachzufolgen. Und da bete ich einfach darum, dass der Philipperbrief ein richtiger Segen sein darf für uns hier am Mittwochabend, mit Freude durch dieses Leben zu gehen, durch die Höhen und Tiefen, die das Leben mit sich bringt. Und ja, so bete ich darum, dass einfach dieses Background-Wissen oder ja diese Einleitung auch ein Segen sein darf, um den Philipperbrief einfach in den nächsten Wochen tiefer verstehen zu dürfen und tiefer verstehen zu können, dass dein Heiliger Geist uns auch immer wieder vielleicht an den einen oder anderen Punkt erinnert, wenn wir durch den Brief gehen. In Jesu Namen. Amen.